Wir wollen sprechen über den FC Augsburg. Der ist ja unter Jes Torup in der letzten Saison wirklich gut gestartet. Dann war schon das Ende der Rückrunde nicht mehr ganz so fein. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an und sehen aktuell Rang 15 und vor allem auswärts eine Bilanz des Schreckens. Das wollen wir jetzt besprechen hier mit Florian Eisele. Den kennt ihr ja unter anderem vom FCA-Podcast Viererkette und aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Jetzt hier im Rasenfunk und los geht's.
Heute im Rasenfunk.
Ich bin keiner, der sich verpisst in solchen Situationen.
Ich bin keiner, der sich jetzt hier verpisst. Hundertprozentig nicht.
Ja, ich bin keiner, der sich verpisst. Ehrlich nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Flo, schön, dass du hier bist, dass du dich nicht verpisst hast.
Nein, ich bin keiner, der mich verpisst. Wirklich nicht.
Ach, Domenico Tedesco. Das waren noch Zeiten bei Schalke. Na, wie ist es gerade so, FCA-Reporter zu sein?
Ja, spannend, wie immer. Erstmal danke für die Einladung natürlich, Max. Ja, beim FC Augsburg ist eine große Erwartungshaltung geweckt worden vor der Saison natürlich, aufgrund des Personalwechsels. Zugleich hat man aber natürlich auch gewusst, ganz easy wird es auch nicht gehen, weil du natürlich viele Leistungsträger verloren hast, weil du wirklich diese Mannschaft einmal fast auf links gedreht hast, wieder mal, muss man fast sagen. Ja, aber dass es diese Art von Anpassungsproblemen geben würde, das ist in der Form auch ein bisschen überraschend dann.
Also die sportliche Bilanz, ich habe sie ja schon anfangs genannt, in dieser Saison haben wir 2 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen und vor allem auswärts sieht es eben gar nicht gut aus, noch kein einziger Sieg, 1-11 Tore und wenn man jetzt, ist so ein bisschen ungerecht, aber ich glaube, das kommt so in die Gemütslage einiger FCA-Fans mit rein, wenn man jetzt noch aus der letzten Saison Spiele mit dazu nimmt, dann hast du in den letzten 15 Spielen 10 Niederlagen gehabt. Ist das jetzt nur Pech, dass das sich so aneinander reiht? Muss man da genauer in die Spiele jetzt von dieser Saison reingucken, um zu sehen, naja, so schlecht war es gar nicht? Oder wie schrecklich ist diese Bilanz, die ich schon Schreckensbilanz genannt habe?
Ja, die ist definitiv eine Schreckensbilanz und nicht nur deswegen, weil wir uns auf Halloween zubewegen, sondern es sind ja auch strukturelle Probleme, die du immer wieder hast, unabhängig davon, dass jetzt tatsächlich die Mannschaft halb ausgetauscht worden ist. Also es gibt ein riesiges Problem bei den Standardsituationen, das hast du nicht in den Griff bekommen. Also es gab, wir nähern uns jetzt der Marke von 200 Ecken, aus denen exakt 3 Tore entstanden sind für den FC Augsburg. Wir haben eine Situation, bei der du immer wieder anfällig bist bei gegnerischen Ecken. Und vor allem, es sind bislang 6 Gegentore nach Flanken. Und dazu muss man auch sagen, es waren ja teilweise halbhohe Flanken. Das Spiel gegen Mainz war in der Hinsicht eine absolute Horrorbilanz, weil da teilweise Flanken durchgeschlagen worden sind. Da musste der Spieler Johnny Burkert, glaube ich, bei einem nicht mal hochspringen, sondern konnten ganz locker einnicken, wie am Kopfballpendel oder wie wenn er am Training ist. Das ist, erstmal ist es die defensive Problematik, die wirklich eklatant ist und die Jes Torup auch nicht in den Griff bekommen hat. Auch wenn er auf eine Dreier- und mittlerweile von einer Viererkette ursprünglich mal auf eine Dreierkette oder Fünferkette hergestellt hat. Der Versuch war, glaube ich, dass du 3 Innenverteidiger hast, die alle recht groß gewachsen, folglich kopfballstark sind und diese Kopfballgegentore minimierst. Das hat auch nicht geklappt. Also es ist so ein bisschen so, wirkt's, er hat schon relativ viele Joker gezogen, Jes Torup, um die defensive Stabilität reinzubringen. Und so viel bleibt ihm jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr über.
Aber wenn wir mal kurz bei dem Standardthema bleiben. Also jetzt hast du ja Lars Knudsen im Trainerteam. Der ist unter anderem Standardtrainer von Dänemark bei der EM gewesen. Und wir alle kennen den Ruf, den Standardtrainer Dänemarks haben. Da gibt es ja welche, die unter anderem auch mal beim DFB dann gearbeitet haben unter Hansi Flick. Wie passt denn das zusammen zu dieser Bilanz?
Ja, auch dass der beim DFB ja dann, sagen wir mal, irgendwie, sobald die Leute Dänemark verlassen, scheint es dann nicht mehr so zu funktionieren.
Die Luft an.
Vielleicht hängt es tatsächlich mit irgendwie in skandinavischen ätherischen Ölen zusammen, ich weiß es nicht. Aber das Absurde eigentlich an der Situation ist, dass beim ersten Spiel von Jes Torup in Heidenheim, vor ziemlich genau einem Jahr, 22. Oktober war das,
genau,
da sind 3 Tore nach Ecken gefallen. Ja. Und seitdem gab es 2 Tore bis zum Spiel jetzt, wo man gegen Mönchengladbach eins gemacht hat nach einer Ecke, wobei das wirklich eine großzügige Zählung ist, dass das ein Eckentor war, also bald nach einer Ecke, dann wurde der Ball abgewehrt, dann kam die Flanke wieder rein und dann hat Kevin Schlotterbeck sich den Ball geschnappt und reingehauen. Ja, also Das ist eine absolute Schreckensbilanz. Und ich verstehe es nur in Teilen, dass man das nicht in den Griff kriegt. Also die Argumentation ist, dass natürlich erstmal ein guter Eckenschütze da sein muss. Mhm. Arne Engels war ein guter Eckenschütze, der durfte aber nicht so wahnsinnig oft zuletzt die Ecke ausführen. Aber natürlich ist das erstmal eine Übungssache. Also muss man auch so deutlich sagen. Also das, wer die Peter Neururer Teams verfolgt hat, ob freiwillig oder nicht, der weiß, dass es eine Waffe, um jetzt mal einen sehr unpassenden Begriff zu bringen, aber ein sehr wichtiges Mittel, so kann man es, glaube ich, sagen, um ein Tor zu machen. Ich glaube, Mehmet Scholl hat auch mal gesagt, die schlechteste Mannschaft der Welt hat immer eine Chance nach einer Ecke. Und ich verstehe es tatsächlich nicht. Offenbar wird es nicht ausreichend, glaube ich nicht mal, aber irgendwie so umgesetzt, dass es dann während des Spiels keine Auswirkungen hat. Ich kann es mir, wenn ich ganz ehrlich sein soll, nicht erklären. Vor allem, nachdem du ja diesen Standardtrainer hattest, der ja im Winter dazugekommen ist.
Mhm. Genau, man hat ja eigentlich schon investiert, auch eben ins Trainerteam. Also da haben wir eben ja Knutzen, Jakob Fries ist noch gekommen, weiterer Videoanalyst ist gekommen mit Felix Kling, habe ich alles in der Saisonvorschau schon mal kurz angerissen. Also das haben wir als ein Thema, haben wir die Standards. Und weiteres Thema, das hast du auch schon angesprochen, ist eine Systemfrage. Das ist ein klassisches Thema, über das Trainer manchmal sehr gerne sprechen. Immer wenn was funktioniert, dann sagen sie, ja, ich habe mein System halt einfach verändert. Und manchmal reden sie überhaupt nicht gerne drüber, dann sagen sie, das System ist völlig egal, das sind alles nur Zahlen, wir müssen halt besser verteidigen. Wie tickt denn da Jes Torup?
Ja, Jes Torup ist da jetzt auch keine Ausnahme. Also man muss ihm zugutehalten, er hat es jetzt auch nicht vor sich hergetragen, als er im Winter das System umgestellt hat, von damals auf eine Viererkette, die eine klassische Viererreihe vor sich hatte, auf dann diese Raute, die ja erstmal sehr erfolgreich war, mit Christian Jakic als zentralen Abräumer. Das muss man ihm zugutehalten, da hat er es auch nicht, ist auch nicht der Typ dafür, dann gesagt, guckt her, was ich gemacht habe. Jetzt hat man auch nicht den Eindruck, dass er jetzt diese Dreierkette als Erfolgsmodell verkaufen möchte. Das wäre auch eine ziemlich herausfordernde Geschichte. Ich glaube, es ist einfach der schiere Versuch gewesen jetzt. Man geht mit einer Viererkette in die Saison hinein, merkt dann, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, dass gewisse Spielertypen vielleicht auch für dieses System, wie es der FC Augsburg spielt und angehen will, vielleicht nicht die richtigen sind. Und will diesen Spielern jetzt dann vielleicht unterstützend beigreifen, indem man einfach noch einen Innenverteidiger installiert. Mhm. Der eben, jetzt hat man aktuell gerade Maxi Bauer, Jeffrey Hauwe-Leo und Kevin Schlotterbeck, wobei doch Matsima ersetzt worden ist, Kevin Schlotterbeck im letzten Spiel, weil er verletzt war. Und damit willst du diese Kopfballschwäche erstmal abgleichen. So einfach ist es eigentlich. Das Problem ist allerdings, dass A, das nichts gebracht hat, aus welchen Gründen auch immer, also diese Gegentore sind teilweise nicht nachzuvollziehen, sage ich auch so deutlich. Und dann hast du die Geschichte, dass du mit Marius Wolf und Janulis zwei Außenverteidiger hast, die eigentlich keine klassischen Außenverteidiger sind, sondern das sind offensive Schienenspieler. Im Fall von Marius Wolf ist es ja auch so, dass er ja lange Zeit sehr offensiv unterwegs war und erst dann vor ein paar Jahren auf die rechte Verteidiger oder rechte Außenbahn gezogen worden ist. Und das siehst du ihm auch an, dass er jetzt seine Stärken nicht im Wegbeißen der offensiven Bemühungen der Gegner hat, sondern das ist natürlich jemand, der über die Offensive kommt und dem man dann vielleicht in irgendeiner Form eine Hilfestellung bieten muss. Ich glaube, das sollte diese Dreierkette sein. Geklappt hat es bislang nicht.
Aber dann halten wir mal kurz fest. Wir sind jetzt 5 Minuten gefühlt in der Sendung und wir haben jetzt schon Kopfballschwäche und wir haben Außenverteidiger, die gar nicht so wirklich gut im Verteidigen sind. Kann es sein, dass dann der Kader vielleicht doch gar nicht so doll zusammengestellt ist, wie wir vielleicht auch alle vor der Saison gedacht haben?
Naja, du hattest ja gedacht, wenn du das Ganze erstmal nach vorne verteidigst und tatsächlich einen bisschen offensiveren Ansatz hat, der ja immer eigentlich das Credo von Jes Torup ist, dann würde das ja eigentlich schon passen, wenn auch, sagen wir, diese Stabilitätsschiene mit Christian Jakic auch noch da ist. Mhm. Aber dazu kommt, dass Christian Jakic auch in einer ganz tiefen Formkrise steckt, seit Saisonbeginn, eigentlich schon in den Vorbereitungsspielen. Ich habe das Spiel gegen Olympique Marseille, was sozusagen die Generalprobe war, gesehen. Da war es sogar katastrophal, was Jakic gespielt hat. Also lauter Fehlpässe, kaum den Zweikampf gewonnen. Und irgendwas ist mit ihm auch passiert, dass er in der Sommerpause jetzt nicht mehr zu seiner Form gefunden hat. Wenn du diese ganze Stabilität hast, ich glaube schon, dass das funktionieren würde, dass du diese Innenverteidiger hast, die unterstützt werden durch die Schienenspieler, auch unterstützt werden durch eben so eine Holding Six auf Augsburger Niveau zwar, aber auch das würde reichen und gut sein. Christian Jakic, einen Staubsauger, hat man in den 80ern gesagt, der das macht. Aber das kommt auch dazu, dass diese Mannschaft per se in einem so großen Umbruch immer noch ist und der nicht abgeschlossen ist und dass es natürlich dann auch schwierig macht, diese Mannschaft erstmal so eine Stabilität zu finden in jeglicher Form. Ich finde auch, dass das Pressing immer noch, auch wenn es Torup anders sieht, das wirkt noch nicht abgestimmt. Ja, also es ist oft so, dass einer oder zwei dann auf den ballführenden Spieler des Gegners loslaufen, aber die anderen machen nicht mit. Aber du brauchst ja so einen Pressing-Auslöser. Und das hast du immer dann, wenn diese Mannschaft auch weiß, was der linke und rechte Nebenmann schaffen. Dann funktioniert es. Und es ist für mich noch nicht erkennbar, dass diese Mannschaft sich gefunden hat, auch wenn Jes Torup, das Reuting glaube ich selber, ein ganz großer Fan von einer ersten klaren Mannschaft, von einer ganz klaren klaren Taktik ist, von einer ersten Elf. Das macht es dann natürlich für die Spiele, die dahinter stehen, teilweise auch nicht leicht. Aber das kann auch nicht in seinem Pläsier liegen, das Ganze. Ja. Und ich glaube, dass man diesen Umbruch vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat in Augsburg, der im Sommer eingeleitet worden ist. Je nach Zählweise waren sie ja, wenn du die ausgeliehenen Spieler dazu zählst, bist du 20 Neuzugänge. Wenn du es ein bisschen konservativer zählst, dann sind wir bei 10 oder 11 Neuzugängen, die wirklich tatsächliche Neuzugänge sind und auch ein Kandidat sind für zumindest den Kader oder die erste Elf. Das ist ein riesiges Brett. Und noch dazu kommt, dass du jetzt auch viele Nationalspieler hast. Samuel Essende ist mit dem Kongo immer unterwegs, Steve Monnier mit Benin, Frank Onyeka, der bislang einen sehr guten Eindruck gemacht hat, ist eigentlich kaum da gewesen, außer bei den Spielen, weil er immer mit Nigeria dann unterwegs ist. Also auch diese Mannschaft hat selbst in diesen vermeintlichen Länderspielpausen jetzt ein Problem, das eigentlich größere Mannschaften haben, nämlich dass du so viele Nationalspieler hast und deswegen auch diese Mannschaftsfindung so stockt.
Das alles, finde ich, ist gut erklärbar. Was ich dann etwas weniger verstehe, da kannst du mir vielleicht helfen, ist, warum ich so viel hin und her sehe innerhalb von Spielen und auch zum Teil innerhalb von Spieltagen. Also Beispiel jetzt, man spielt auswärts in Freiburg und ja, klar, die Auswärtsbilanz ist schwach, deswegen versucht man dem entgegenzuwirken, aber das tut man, indem man in der ersten Hälfte vor allem tief steht. Freiburg kann ganz gechillt aufbauen, wird im Grunde fast gar nicht angelaufen bis zur Mittellinie und dann geht's halt los. Und das kann man ja so machen, dann steht man kompakt. Würde ich jetzt aber behaupten, das ist eigentlich nicht das, was Jes Torup spielen lassen möchte. Und vielleicht ist dann die zweite Hälfte gegen Freiburg näher dran gewesen. Da hat man höher rausgeschoben, ist ein höheres Risiko gegangen. Man lag ja auch schon 0-3 hinten. Und siehe da, Freiburg ganz schön Probleme bekommen und es gab eine richtige Druckphase. Da hätte sehr gut noch das 3-2 fallen können und dann wird das nochmal enger. Ist das vielleicht auch Teil des Problems gerade, dass Jes Torup das, von dem er überzeugt ist, nicht durchzieht?
Das ist auf alle Fälle so, denn eine ideale Torup-Konstellation sieht so aus, du hast von Anfang an er hat ja auch das System schon zweimal geändert, also von Viererkette auf Dreierkette mit einem Stürmer, von Dreierkette auf zwei Stürmer, also eine ideale Torup-Konstellation sieht so aus, dass du eine ganz klare Taktik hast, einen Kern eigentlich aus sehr wenigen Spielern, 12, 13, 14 vielleicht Spielern, die zum Einsatz kommen und deswegen versucht er, glaube ich, einfach. In Freiburg war erkennbar zu sehen, man ist völlig happy mit einem Punkt, wenn man sich den, was völlig untypisch für ihn ist, ermauern würde. Dem wird er wahrscheinlich widersprechen, wenn man ihn darauf anspräche. Ich glaube aber, dass das an dem Tag so war, dass erstmal dir vor Augen hast, dass du als FC Augsburg diese Defensivproblematik, die wirklich eklatant ist, es ist ja, glaube ich, die zweitschlechteste Abwehr, wenn ich mich richtig entsinne, hinter Kiel, dass du da erstmal klarkommen musst, gerade in Freiburg, wo du nicht nur auswärts ziehst, der immer schlechter ist, sondern in Freiburg ist die Bilanz ja genauso desaströs. Den letzten Sieg gab es 2014, da hat noch André Hahn getroffen und ich glaube Tobi Werner. Also das ist eine Ecke her da. Und ja, aus dieser Situation der, wenn man jetzt zuspitzen möchte, Furcht, was ja auch gar nicht zu Jes Torup passt, weil er ja gesagt hat, man möchte immer mutig dastehen, machst du solche Dinge, weil du halt pragmatisch sein möchtest. Wenn es gut geht, dann kannst du es so hinstellen und sagen, ja, wir waren jetzt heute mal pragmatisch, dann feiern den FC Augsburg vielleicht dieselben Leute, die Leverkusen dafür gefeiert haben, dass sie gegen Bayern nur einen Torschuss abgegeben haben, zu denen ich auch nicht gehört habe übrigens, und sagst, ja, das war dann pragmatisch und das war richtig, aber in dieser Situation, glaube ich, ist Jes Torup sehr pragmatisch, pragmatischer, als er es sich eigentlich vorstellen würde.
Und wie kommuniziert er das nach außen? Weil, also er kam in die Liga von Kopenhagen, hatte dann diesen großen Erfolg, hat dann die Raute eingeführt und es hätte ja, also man war ja dran am Rennen um Europa und dann im Grunde in der Sekunde, in der man da was erreichen konnte, ging es dann dahin, 0-3 in Frankfurt und dann, und da habe ich so zum ersten Mal so eine gewisse Ratlosigkeit ist zu viel bei ihm erlebt in der Pressekonferenz, aber er hat sich schon schwer damit getan, das zu erklären, jenseits von wir machen gerade komische Fehler. Ich glaube, er hat einmal auch wörtlich gesagt, ich muss da mit der Mannschaft mal nochmal drüber reden, warum das jetzt eigentlich heute so war. Ich verstehe das nicht, weil unter der Woche haben wir eigentlich ganz anders trainiert und auch anders gesprochen. Wie wirkt er denn jetzt gerade auf dich in der Situation, die ja auch eine unbefriedigende ist?
Also konsterniert trifft's, auch für seine Verhältnisse wütend. Mhm. Ist auf alle Fälle eine andere Seite von Torup, die wir gerade auch erleben als Reporter hier gerade. Also es ist so, dass er sich das Ganze nicht abschließend erklären kann, was gerade passiert. Natürlich muss man sagen, das würde er, weil er erstmal ein sehr loyaler Mensch ist, nie erwähnen, dass natürlich der Umbruch riesig war. Das ist ein Punkt. Allerdings muss man auch sagen, die Spieler, die geholt worden sind, das sind ja auch irgendwo jetzt seine Spieler. Denn es ist ja auch eine Chance, wenn du als Trainer so eine Mannschaft umbaust, die du vorgefunden hast und mit der es erstmal recht gut lief, den größten Teil der vergangenen Saison, dass du dir Spieler holen kannst, von denen du ja auch irgendwo überzeugt bist. Also Frank Onyeka zum Beispiel, den kennt er ja noch aus Dänemark. Das ist Midtjylland, glaube ich. Ja, Midtjylland haben sie zusammen gewirkt. Und der macht tatsächlich auch einen recht guten Eindruck. Aber es ist halt auch Frank Onyeka, dieses Beispiel nochmal. Frank Onyeka zeichnet sich aus durch großen Einsatz. Dafür braucht es keine Spielabstimmung, keine Laufwege. Durch Präsenz, durch Physis, durch technische, grundsolide Beschlagenheit, nenne ich es jetzt mal. Aber das ist nichts, was mit einer, das ist nichts, was damit zu tun hat, dass ein Rädchen ins andere greift. Und genauso gibt es andere Spieler auch. Kevin Schlotterbeck hat bislang eine sehr vernünftige Saison gespielt für den FC Augsburg, nicht nur wegen seiner Tore. Aber es ist immer noch so, dass du merkst, es sind meiner Sichtweise nach, es sind 11 Einzelspieler teilweise immer noch, die sich mal besser, mal schlechter verstehen. Und es gibt den einen oder anderen, der vielleicht besser kann mit seinem Nebenmann. Aber du hast ganz viele Bereiche, wo die Spieler noch mit der Anpassung strugglen an den Verein, manchmal auch an die Bundesliga per se. Auch das gehört dazu. Das sind sehr viele Spieler aus fremden Ligen gekommen, viele aus Frankreich. Mhm. Es sind zum Beispiel aus Portugal. Das ist nicht leicht. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt musst du sowas einpreisen. Aber dass es diese Art von Anpassungsproblematik geben würde, das hätte, glaube ich, in Augsburg niemand in dieser oder die wenigsten in dieser Form gedacht. Ja.
Kommt da dann vielleicht nochmal ein Abgang zum Tragen, gar nicht in sportlicher Hinsicht? Also ich habe nach der Saison habe ich mit Tiziane Höll über den FCA gesprochen und da hat sie gesagt, dass eben einer der Erfolgsgaranten der Saison die Rolle von Demirovic war. Und zwar nicht nur sportlich, das haben wir alle gesehen, sondern eben auch als Ansprechpartner für Medien und offenbar nach allem, was man weiß, auch innerhalb des Teams. Weil wenn du jetzt sagst, hier sind viele zusammengekommen, die noch nicht immer als Team funktionieren, bräuchte es ja jemanden, der die zusammenbringt. Fehlt er da?
Ja, das ist definitiv so. Demirovic war sportlich natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, ein großes Pfund, das der FC Augsburg hatte. Vor allem auch, weil er aus sehr wenig immer viel gemacht hat. Der braucht nicht viele Chancen. Wir haben am Anfang, als er gekommen ist, alles ein bisschen geschmunzelt, als er gefragt worden ist nach seiner größten Stärke. Man muss wissen, der kam damals mit 2 oder 3 Saisontoren vom SC Freiburg. Und die Frage war, ich mache die Tore eiskalt. Und da haben wir alle ein bisschen geguckt auf seine Werte, haben ein bisschen geschmunzelt. Am Ende dieser 2 Jahre hat er uns Lügen gestraft, wenn man so möchte, denn das stimmt. Also er hat tatsächlich wenig Chancen gebraucht, war ein guter Scorer. Das ist die eine Seite, die sportliche Perspektive. Das andere ist, er hat von Anfang an die Rolle von einem Teamintegrator eingenommen. Ich glaube auch, dass es Jeff Hauwe-Leo gut getan hat, dass er eben nicht Kapitän war und nicht in dieser ersten Reihe, weil Jeffrey Hauwe-Leo ist für den FC Augsburg ein wichtiger Spieler. Ich sehe ihn aber jetzt nicht als Kapitän, weil er eher so der Typ grumpy Nachbar ist. Das ist auch in Ordnung, finde ich. Und die brauchst du auch zumindest auf dem Feld, als Nachbarn vielleicht nicht unbedingt. Aber das ist und war ein ganz wichtiger Faktor, klar. Für das Einleben der neuen Spieler ist eigentlich so eine Art Integrationsminister gewesen. Das war schon ganz wichtig. Zugleich war es aber auch eindeutig intern formuliert von der Partei Demirovic, dass jetzt der Abgang bitte erfolgen sollte.
Und siehst du jemanden, der in diese Lücke springen könnte, der eben kein Grumpy-Nachbar ist?
Ja, also ich finde zum Beispiel Kevin Schlotterbeck ist jemand, der auf alle Fälle das Zeug dazu mitbringt. Ist jetzt zwar auch ein bisschen ein anderer Typ als Demi nochmal, aber ist auch jemand, der sehr positiv vorangeht, dem du es anmerkst. Wir hatten den in der Viererkette im längeren Interview vor der Saison, dass er den FC Augsburg wirklich als ganz große Chance sieht. Denn zum ersten Mal ist er jetzt nicht irgendwohin ausgeliehen vom SC Freiburg, sondern das ist jetzt sein Projekt. Der FC Augsburg ist für Kevin Schlotterbeck das Projekt, das er jetzt voranbringen möchte. Möchte fix bei einem Verein sein. Eigentlich war auch sein Ziel, die Top 7 anzusteuern. Das wird jetzt wohl eher nichts werden nach den ersten Erkenntnissen. Aber das ist jemand, der was erreichen möchte, der was voranbringen könnte und der mit seiner positiven Art das Ganze auch schaffen kann. Aber auch da gilt, der muss erstmal ankommen. Ja? Also auch da kannst du in einer Mannschaft, in der die Hälfte der Spieler neu sind, erstmal nicht wieder reinstarten und sagen, so, ich bin jetzt der Kapitän der Geborene. Ja? Das kommt dann natürlich dann erstmal denen zugute, die erstmal länger da sind. Wobei ich, wenn ich mir jetzt so reden höre, denke, vielleicht wäre es tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen, einen Neuzugang als Kapitän zu nehmen, um einfach so diese Strukturen, die du vorher hattest, ohne jetzt Jeffrey Hovelio zu nahe treten zu wollen, dass du diese alten Strukturen in teilweise dann doch wieder zurückbringst. Also als Kapitän war es, wie gesagt, für alle eigentlich eine Win-Win-Situation, dass Jeffrey Hovelio nicht mehr Kapitän war. Und vielleicht wäre es tatsächlich gut gewesen, einen wie Kevin Schlotterbeck da mehr einzubeziehen. Das kann sein.
Und das ist ja die eine Seite, mit der man quasi ein Teamgefüge herstellen kann, aber der Trainer spielt ja da durchaus auch noch eine Rolle und der wird es natürlich auch probieren, jetzt Torup. Jetzt haben wir aber bei ihm ja die Sonderkonstellation, dass als schon die Saison nicht so arg gut loslief, sein Vertrag verlängert wurde. Wie blickst du denn darauf? Warum hat man das gemacht?
Ja, in erster Linie, glaube ich, um Ruhe reinzubringen. Also Ruhe dahingehend, dass man nach außen kommuniziert, das ist unser Trainer, auch wenn es jetzt erstmal nur ein Jahr ist. Bis 26 hat er ja verlängert. Und zum anderen, um etwaige Diskussionen, wenn jetzt der Vertrag noch nicht verlängert wäre und in einem halben Jahr ausliefe, in einem guten halben Jahr, dann wäre ja wirklich die Frage, Moment, wie geht's weiter mit ihm? Kommt vielleicht am Ende Dänemark ums Eck und überlegt sich, wir brauchen nicht nur euren Co-Trainer, sondern vielleicht auch euren Cheftrainer als Nummer 1-Trainer bei uns. Das war erstmal für mich ein ganz okayer Move. Ja, also natürlich ist diese Vertragslaufzeit von einem Jahr jetzt nicht ein Commitment, dass man sagt, da planen wir jetzt die nächsten 20 Jahre mit ihm, aber es hat erstmal für Ruhe gesorgt. Ja, jetzt ist der Vertrag so, dass er 2026 endet. So schnell ist es, glaube ich, beim FC Augsburg noch nicht, dass jetzt Torup tatsächlich in Kalamitäten kommt. Und das war ja etwas, was Michael Ströll auf der Mitgliederversammlung, die kürzlich stattgefunden hat, auch angesprochen hat. Man wünscht sich Kontinuität in personellen Fragen. Man hat gesehen, wie gehen andere Vereine damit um, die häufig den Trainer wechseln, auf welchen Positionen in der Tabelle landen die. Dann gibt es natürlich das von jedem erwähnte Gegenbeispiel Freiburg. Jeder möchte so sein wie Freiburg.
Bis man wie Freiburg sein muss. So lange wollen sie es
nicht. Ja, genau. Genau, richtig. Bis du mit dem Trainer in die zweite Liga gehen musst. So. Mhm. Oder um das durchzuziehen. Das macht dann eben außer Freiburg auch, glaube ich, keiner. Darmstadt noch. Aber auch da ist es anders ausgegangen. Ja, deswegen glaube ich, Jes Torup hat sehr viel Kredit innerhalb des Vereins. Aber auch da sind wir jetzt bei Phrasen, ist es natürlich so, dass irgendwann die Ergebnisse jetzt kommen müssen. Das ist ein Kader, der eine gewisse Fragilität hat, finde ich auch. Dahingehend, dass zwar die Qualität unbestritten groß ist. Du hast Spieler wie Estende, der wirklich mit seinem Körper sehr, sehr viel machen kann. Du hast Spieler wie Marius Wolf, die ihre Qualitäten haben im offensiven Bereich. Dann auch das Mittelfeld, Frank Onyeka, da gibt es zwar leider keine Kaufoption, aber wie gesagt, ein sehr guter Typ. Labrovic ist bei der kroatischen Nationalmannschaft, hat er neulich wieder gespielt. Das sind Funde, die du in dieser Form selten hattest beim FC Augsburg, in dieser geballten Form. Zugleich ist es aber auch so, dass du weißt, es sind jetzt sehr viele Spieler gekommen und wer will es den Spielern verdenken, das würde keiner sagen, aber wenn es jetzt hier nicht klappt, dann könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, naja gut, da habe ich jetzt mal ein Jahr in Augsburg probiert und nächstes Jahr gucke ich halt, wo ich von meinem Verein wieder hinverliehen wäre oder mein Vertrag läuft ja eh bloß ein Jahr. Also woher soll es kommen, das muss man fairerhalber auch sagen. Diese Identifikation ist bei vielen noch nicht in dem Maße da, wie es vielleicht bei langjährigen Säulen des FC Augsburg der Fall war.
Und dann ist ja auch die Frage, was man vom FC Augsburg erwartet, sowohl von Spielerseite als auch was man kommuniziert als FC Augsburg nach außen. Und da fand ich ein Interview von Michael Ströll im Kicker sehr interessant vor der Saison. Da hat er gesagt, Zitat, in den letzten 5 bis 10 Jahren haben wir uns zum Teil nicht aus der Deckung gewagt. Das wollen wir bewusst ablegen. Das wollten wir bewusst ablegen. Wir machen jetzt sowohl auf dem Feld als auch abseits des Feldes viel dafür. Man erkennt wieder eine ganz klare DNA, wenn man nach Augsburg kommt. Dann sieht man attraktiven, guten Fußball. Wir sind wieder sexy.
Ja.
Wie sexy ist der FCA?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also der Satz ist ihm, glaube ich, ein oder zweimal noch in der Wiederholung gespiegelt worden. Mhm. Die Sache mit dem sexy sein, mit dem guten Fußball. Ich wage zu behaupten, dass selbst in Zeiten, in denen es beim FC Augsburg richtig gut lief, die seltenste Zeit wirklich mega guter Fußball zu sehen war, im klassischen Sinne. Es wird hier honoriert, dass du, wenn du kämpfst, wenn du dich anstrengst, wenn du die Tore erarbeitest, das ist aber nichts, was Guardiola-Fans als schönen Fußball bezeichnen würden, glaube ich. Und das ist eigentlich auch nie das Ziel hier, denn ich glaube, was Ströll sagen wollte, ist, dass man sich allgemein was zutraut, das war der Punkt. Wir haben vor ein paar Jahren darüber diskutiert, als es so ein bisschen Langeweile aufkam, ja, ist diese Geschichte hier auserzählt? Also wir innerhalb Augsburgs und der Journalie, muss ich sagen, ist diese Geschichte auserzählt, war es das halt, du steigst auf, dann hältst du dich, am Anfang ist das ja ganz spannend, auch mit so Aufholjagden wie in der zweiten Bundesliga-Saison. Ist das auserzählt? Ist es jetzt vielleicht einfach nur langweilig? Und die Antwort war, ja, es war langweilig, aber nicht zwingend wegen des Umstandes, dass diese Geschichte des FC Augsburg auserzählt ist, sondern weil sie halt so ein bisschen dahingeschlurft ist in allen Bereichen. Also man hat halt mehr verwaltet als agiert. Man hat geschaut, dass man da mal diesen Trainer, diesen Spieler holt und das hat dann mehr oder weniger gut geklappt immer. Faktisch ist es einfach so, dass nach der Europa-League-Saison es ein stetiger Abwärtstrend war, sowohl was die Identifikation innerhalb der Stadt oder der Region mit dem Verein angeht, als auch was natürlich die sportlichen Resultate angehen. Und jetzt hat man tatsächlich für sich so eine neue, so ein bisschen Synonymwechsel gefunden, eine neue Devise, nach der man sagt, man traut sich jetzt was. Und man traut sich was bedeutet ja eigentlich auch, dass man auf dem Spielfeld sich was traut. Deswegen ist es umso ärgerlich, wenn natürlich auch jetzt Torup dann zum Pragmatisten wird, ja. Und diese vermeintlich offensive Spielweise dann ein bisschen dem Ergebnis opfert, dass er dann auch nicht geklappt hat in Freiburg. Der FC Augsburg, das sollte noch erwähnt werden, in der Stadt selbst, in der man lange Zeit so wie so ein, oder bis vor einigen Jahren wie so eine Art Fremdkörper wirkte, unter Hofmann vor allem, und in Zeiten, in denen, denke ich, der halbe Vorstand, Aufsichtsrat aus München generiert wurde, also Markus Höfel war zeitweise in führender Position beim FC Augsburg, der, glaube ich, in seinem Leben vielleicht zweimal in Augsburg war oder andere Personen. Mittlerweile ist es sehr viel lokaler aufgestellt. Das mag ein kleiner Punkt sein, aber es zeigt, in welche Richtung der FC Augsburg gehen will. Es wurde jetzt ein großer Fanshop direkt am Rathausplatz im Innenstadtbereich eröffnet. Man beteiligt sich viel mehr im sozialen Leben, zusammen mit den Augsburger Panthern, dem Eishockeyclub. Da hat man eine Stiftung ins Leben gerufen, in der sozial benachteiligte Menschen geholfen werden soll. Also das sind alles Dinge, und ich könnte jetzt noch ein paar andere aufzählen, wie eine Baumpflanzaktion, die man macht, wo man seiner sozialen Verantwortung mehr gerecht und bewusst werden will, mehr gerecht werden will, die jetzt erstmal nur bedingt auf sportliche einzahlen, das ist auch klar, aber dass du dich als FC Augsburg mehr aus der Deckung wagst, sei es innerhalb deiner Stadt, als auch natürlich im Rest der Republik, dass das natürlich nicht in dem Maße Widerhall findet, wie bei den großen Clubs, die eine größere Strahlkraft haben, das ist auch klar. Aber was Michael Ströll sagen wollte, wir versuchen was, wir trauen uns was, wir agieren nicht aus einer Situation der Vorsicht heraus, sondern weil wir uns was zutrauen. Ich behaupte nur, vielleicht wäre ein kleiner Umbruch im Sommer auch besser gewesen und nicht nur alles aus einer Situation, was ja erstmal gut ist, des Mutes und des Selbstbewusstseins heraus.
Ja, und das ist nämlich eine interessante Frage. Also kurze Anmerkung noch, wenn ihr hier jemanden bohren hört, es ist nicht Jovoleo, aber ich habe auch grumpy Nachbarn, die Kern sanieren, nämlich 3 Häuser weiter, und trotzdem, man lernt viel über Schallübertragung. Also falls ihr es hört, liebe Hörer und Hörer, ich kann nichts dagegen tun. Ich mute mich immer, wenn es geht. Aber die Frage, wo der FC Augsburg hin will, die finde ich wirklich interessant. Denn wir haben so 2 Dinge, die man feststellen kann erstmal nur. Das eine ist, dass man jetzt zum zweiten Mal in Folge Verluste gemacht hat und der erste Verlust vor 2 Jahren, der war quasi ein Rekordverlust und das wird jetzt alles wieder besser sein im laufenden Geschäftsjahr, weil man hatte die großen Transfers, also die Transfereinnahmen, aber der Grund eben für die Verluste ist, auch selbst kommuniziert, weil man eben höhere Transferausgaben hatte, weil man musste eben gegensteuern gegen den sportlichen Trend und man will sich nach vorne bewegen. Gleichzeitig wurde zumindest in den Medienberichten, die ich so gelesen habe, auch gesagt, naja, unser Geschäftsmodell soll es schon weiter sein, Spieler zu kaufen, weiterzuentwickeln und wir sollen eine gute Adresse für Spieler werden, aber dann eben auch, wir wollen Erlöse erzielen mit den Spielern, die man dann verkauft. Das ist quasi die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass 10 der Neuzugänge aus diesem Sommer 26 Jahre oder älter sind. Das sind zum Teil richtig gestandene Spieler. Also du hast es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben eben den Kapitän der Nationalmannschaft Benins mit dabei, mit Meunier. Wir haben Samuel Essendé, der eben schon, was weiß ich, wie viele Spiele in der Liga gemacht hat. Und eben sehr erfahren ist, Christian Jakic auch schon ein erfahrener Spieler und so weiter und so fort. Marius Wolf ist natürlich da auch ein super Beispiel für. Wie kriegst du das beides zusammen? Weil, wenn man es ganz streng sieht, würde sich das ja eigentlich widersprechen, das eine mit dem anderen.
Mhm. Ja, also du hast jetzt in diesem Jahr schon, sagen wir mal so, wenn diese Saison zu Ende ist, dann wirst du, du hast das ja angesprochen, ein Plus gemacht haben, weil du sehr viel auf der Verkaufsseite getan hast. Bei den Spielern, die du jetzt hast, ist es tatsächlich so, dass man jetzt den Strich, habe ich den Eindruck gemacht, hat und jetzt nicht mehr diesen großen Umbruch vorhat, sondern das sollen jetzt auch mal Spieler sein, die größtenteils jetzt auch mal länger hier sind und wo man jetzt nicht in allererster Linie auf den Verkaufswert, den man mit einem 29-jährigen Steve Meunier wahrscheinlich auch nicht mehr so haben wird, guckt. Meunier ist übrigens ablösefrei gekommen. Aber klar, auch stimmt. Da ist es jetzt kein Wiederverkaufswert. Du hast in die Mannschaft investiert in den vergangenen Jahren. Das war jeweils im Vorfeld so kommuniziert. Wir werden ein Minus machen. Wir haben aber immer noch aus Sicht des FC Augsburg ein Festgeldkonto von 40 Millionen Euro, keine Schulden, ein abgezahltes Stadion. Also das ist alles sehr solide und wird auch eine finanzielle Krisensituation, von der wir alle nicht hoffen, dass sie passiert, durch The Zone, DFL und Rechtevergabe, die wird das überstehen. Ja, beim FC Augsburg ist es jetzt so, dass man sich eigentlich in dieser Saison mit der Mannschaft deutlich nach oben orientieren wollte. Wie gesagt, es wurde ja auch beim anderen Neuzugang ja auch deutlich, wenn Kevin Schlotterbeck sagt, Top 7 ist das Ziel, dann willst du eigentlich jetzt das Ganze, wenn ich es mal überspitzt formuliere, über die TV-Gelder eigentlich vielleicht so ein bisschen investieren, refinanzieren. Du hast jetzt nicht den ganz großen Wiederverkaufswert von manchen Spielern. Du hast nach wie vor natürlich Spieler, die interessant sind. Denk an Mert Kömür zum Beispiel, der eigentlich ein großer Sprung zugetraut wird in dieser Saison. Und wo du dann eigentlich schon die Hoffnung hast, dass die vielleicht nochmal einen Schritt machen aus der eigenen Jugend. Aber auch die Jugendarbeit ist etwas, das eigentlich jahrelang so ein bisschen, ja, jetzt nicht brach lag, aber nicht in dem Maße gefördert worden ist, wie es FC Augsburg sich gerne gehabt, nicht wie der FC Augsburg es gerne gehabt hätte. Also es gibt ein neues Nachwuchsleistungszentrum, das eingeweiht worden ist. Marinko Jurendic hat mit Heinz Moser ja auch einen Kollegen vom FC Zürich mitgebracht, der sozusagen diese Jugendarbeit voranbringen soll. Aber die sagen auch, es dauert. Stimmt im Jugendbereich natürlich, bis du das auf ein anderes Niveau gehoben hast. Das soll eigentlich dann das Ding sein, dass du sagst, du möchtest auch mit deinen eigenen Nachwuchsspielern dann auch Erlöse erzielen. Eigentlich sollte es dieses Jahr dann mal in ein bisschen weniger wilde Fahrwasser geraten, sportlicherweise, sondern das Ding erstmal stabilisieren. Umso ärgerlich ist es jetzt natürlich, dass diese sportliche Situation so ist, wie sie ist.
Aber das ist doch schon mal ein interessanter Punkt, weil das ist ja auch das, was mitgemeint ist, wenn du wieder SC Freiburg sein willst. Dann müsstest du nämlich zum Beispiel sagen, Mert Kömür, wir vertrauen auf dich, auf deiner Position haben wir maximal einen anderen. Aber das heißt, du wirst viele Minuten bekommen. Traut sich das der FCA nicht oder ist das jetzt ein schlechtes Beispiel, weil wir vielleicht dann Kömür doch nicht die Erlösung ist, die er so ein bisschen angedeutet hat. Ich meine, ich weiß noch, wie groß der Hype war, als er dann zum ersten Mal spielen durfte und so weiter. Da haben sich schon viele FCA-Fans gefreut. Aber eigentlich müsste man doch, wenn man quasi diesen Weg gehen wollen würde, eben, dass man eben auch Nachwuchstalenten eine Chance gibt, dann darfst du den Kader nicht so groß machen. Gerade bei einem Trainer, der im Grunde aus einer Top 14 die Startelf besetzt.
Ja, das stimmt. Also bei Mert Kömür gibt es den, ich hoffe, ich zitiere das richtig, den Shooting-Star-Effekt. Der wird dann immer gern mal herangezogen, nämlich dass du sehr schnell einen großen Sprung machst. Das Mert Kömür stand ja im letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Leverkusen in der Startelf, hat dann gleich ein sehr schönes Tor gemacht und da dachte man, okay, interessant, die nächste Saison gehört Mert. Mhm. Und ich fand diese Zehner-Position auch ohnehin eine sehr interessant besetzte Konstellation beim FC Augsburg, weil es da lange Zeit nur die Herren Arne Engels und Mert Kömür gab. Bis zum letzten Spieltag der Transferperiode, wo ich gedacht habe, finde ich sehr interessant, das so zu besetzen, weil es beide, also Engels ist jetzt 20 oder 21, müsste ich nachgucken, und Mert Kömür ist noch keine 20, ist 18. Und wenn du diesen Leuten dann die Chance gibst, dann wird es dazu führen, dass die meines Erachtens einen großen Sprung machen werden. Jetzt ist Mert Kömür sportlich in einer Krise ist auf alle Fälle so, dass er einfach eine Leistungsdelle sich genommen hat. So kann man es mal sagen. Von Krise würde ich jetzt noch nicht sprechen. Hat jetzt in der Regionalliga gespielt. Ist ein gutes Beispiel für den Weg des FC Augsburg, weil du diese Rückschläge, die junge Spieler haben, halt auch einpreisen musst. Ja, und dann darauf reagieren musst. Es ist halt so, dass am letzten Spieltag der Transferperiode sind dann Alexis Claude-Maurice gekommen für die offensive Zehnerposition. Frank Onyeka, der das notfalls, glaube ich, auch noch spielen könnte. Und dann ist es die Situation halt auch eine andere. Vor allem, wenn du auch mal nochmal das System umstellst, mit einer Vierer- auf Dreierkette einen Mann weniger eigentlich im zentralen Mittelfeld hast. Ja, also wenn du es wie Freiburg machen möchtest, dann hättest du Mert Kömür spielen lassen können. Allerdings muss man auch sagen, mittlerweile kann sich Freiburg sowas halt auch leisten, weil sie eine ganz stabile Basis haben. Und das ist der Punkt, den ich gemeint hatte. Wenn du weißt, dass der Rest funktioniert, dann kannst du eine Schraube halt mal leichter austauschen. Und wenn natürlich es so viel Wechsel gab wie in dieser vergangenen Transferperiode, dann tust du dir auch als Gesamtverein oder als Gesamtmannschaft schwieriger, so einen Spieler einzubauen und dir mal eine Chance zu geben. Natürlich, langfristig wird Kömür weiter ein Thema bleiben, aber derzeit steht er ein bisschen hinten an. Mhm.
Vielleicht kann er sich in seiner Freizeit mit Maximilian Bauer zusammentun und sich in die der Landwirtschaft widmen. Und wie nennt man dann sein Feld? Mertes Acker. Das nur als kleinen Schwenker. Aber vielleicht kommt ja dazu auch der Saisonverlauf mit dazu. Denn wenn du in Spielen 2-0 führst in der 75. Minute, kannst du leichter mal jemanden reinwerfen, als wenn du immer wieder Rückständen hinterherläufst, was eben ja in der Saison auch der Fall ist. Aber das macht für mich so insgesamt den Eindruck, als würde der FCA aus guten Gründen, weil Stadion ist abbezahlt, die wirtschaftliche Situation ist gut und man muss sagen, der FCA ist so gut durch Corona durchgekommen, dass man sich, glaube ich, an manche andere Vereine wirtschaftlich ein bisschen rangerobbt hat, die durch Corona sehr viel Geld verloren haben. Also man möchte den nächsten Sprung wagen. Man möchte jetzt eben nicht mehr Platz 11 haben, sondern Minimum Platz 9 und halt irgendwie mitspielen und vielleicht rutscht man dann hin und wieder auch mal in die Top 8 rein und darf dann international spielen oder Top 7, je nachdem, wie es dann ist. Glaubst du denn, dass der FCA auch weiß, wie genau er diesen Sprung schaffen will? Weil ein bisschen scheint ja von allem dabei zu sein. Wir holen erfahrene Spieler, wir machen einen riesen Kaderumbruch, wir halten an unserem Trainer fest, wir stocken das Trainerteam auf, wir investieren in die Infrastruktur. Ist so ein bisschen so, als würde man beim Football-Manager auf alles klicken.
Ja, der Vorteil ist, dass gewisse Dinge jetzt aber dann auch, ich nenne es mal, abgeschlossen sind, dahingehend, dass du gesagt hast, du wolltest jetzt dieses Nachwuchszentrum reformieren. Das ist jetzt zumindest bei den entscheidenden Positionen, ich denke da eben an Moser, erfolgt. Ja, es gibt jetzt eine Zielsetzung, die da ist, eine klare Kommunikation innerhalb des Vereins und jemand, der mit Marenko Jurendić das auch forciert. Klar, innerhalb des Stadions gibt es Gott sei Dank auch nicht mehr so viel zu machen. Es ist tatsächlich sehr viel auf einmal, das stimmt. Ja, und vielleicht hat man sich zumindest bei der sportlichen Geschichte da so ein bisschen drauf verlassen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Der FC Augsburg weiß, wo es hingeht. Gute Frage. Ich glaube, man versucht jetzt einfach auf vielfältigen Bereichen die Grundlagen dafür zu setzen. Ob es dann bei allen funktioniert, ist natürlich eine andere Sache. Siehst du jetzt ja auch. Es gibt jetzt schon Bereiche, die funktionieren besser und weniger gut. Nicht nur auf dem Feld. Jugendarbeit ist immer noch ein Punkt, wie gesagt, wo sie sehr stark Verbesserungspotenziale sehen und auch sehen müssen. Ja, also es passiert gerade sehr viel und ich habe generell schon den Eindruck, trotz aller Problematiken, dass es, wenn sich dann der Sturm des Wandels mal gelegt hat, dass da sehr viel Positives passiert, sowohl in sportlicher Hinsicht als auch abseits des Platzes. Du musst halt jetzt nur darauf schauen, dass die Basics dahingehend, dass du einfach in der Tabelle die Punkte hast. Die geben dir Ruhe, die geben dir auch Akzeptanz, weil du kannst so viele Bäume pflanzen, wie du möchtest oder so viele soziale Projekte starten, wie du möchtest. Am Ende wird alles immer auf die sportliche Bilanz natürlich zurückzuführen sein. Und dass der FC Augsburg das Zeug hat, mindestens Platz 12 oder sowas, ja, das denke ich schon auch. Aber der Punkt ist halt, diese Mannschaft muss sich immer noch finden und braucht einen Schlüssel, den hat sie bislang noch nicht gefunden. Wie können wir erfolgreich sein dauerhaft? Wie können wir die defensive Problematik abstellen? Wie können wir als Mannschaft besser zusammenspielen? Das ist eine Sache von Jes Torup und das sollte er tatsächlich eher früher als später schaffen.
Und wie reagiert da das Umfeld darauf? Also zum einen mal Medienvertreter wie du, aber auch die Fans.
Ja, also es natürlich wird jetzt schon ziemlich deutlich gegrummelt von Seiten der Fans, nehme ich wahr. Und auch bei uns ist es so, dass wir schon auch sehen, gewisse Dinge, also Stichwort Ecken, ne? Also es ist unglaublich, dass es nicht besser wird. Das sollte er schnell wirklich in den Griff kriegen, er und sein Trainerteam zusammen mit den Spielern. Es ist immer noch sehr viel positiver Kredit da. Es ist immer noch sehr viel Grundvertrauen da. Aber spannend wird es halt auch sein, wie es jetzt auch gerade gegen größere Gegner läuft. Denn du hast jetzt gegen Leipzig eine 0-4-Klatsche gekriegt im Laufe der Saison. Wenn du da schaust, waren jetzt aber sonst nicht die ganz großen Gegner da. Hast gegen Heidenheim 0-4 verloren, jetzt gegen Freiburg im Grunde auch nur 20 Minuten lang eine Chance gehabt. Das ist schon sehr dürftig für das, was man eigentlich glaubte, auf dem Platz und im Kader zu haben. Und wenn jetzt eben dann mal Frankfurt kommt mit Marmoush oder am Ende November geht's zu den Bayern, bin ich auch sehr gespannt, was da läuft. Und da könnte es ein sehr, sehr unangenehmer Herbst werden.
Ich meine, es hilft bestimmt, dass man jetzt erstmal Heimspiele hat und wir nehmen jetzt am Donnerstag auf. Ich halte es nicht für komplett unmöglich, dass schon am Freitag spät abends, wenn man das Heimspiel gegen Dortmund gespielt hat, dass die Stimmung schon wieder eine ganz andere ist, weil gerade dafür war der FC Augsburg, egal wie sexy er gerade gespielt hat, aber dafür war er immer gut, dass er eben auch mal gegen Dortmund gewinnt oder hin und wieder auch mal gegen die Bayern. Und gerade die Heimspiele funktionieren ja in dieser Saison bisher auch besser. Das klingt für mich ehrlich gesagt so nach, ja, du hast ja gesagt, leichtes Grummeln. Und es gibt auch Fragezeichen. Also ich zum Beispiel habe eben die Vertragsverlängerung von Torup nicht verstanden, habe es mir dann erklären lassen, unter anderem von dir. Und okay, jetzt, ich kann es nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil das kann auch ein teurer Fehler sein. Aber grundsätzlich bin ich pro Kontinuität. Also deswegen muss man halt abwarten. Da muss man einfach eine Entscheidung treffen als Verein. Und die haben sie immerhin getroffen. Sie haben es nicht rausgeschoben. Aber insgesamt scheint es mir so zu sein, ja, also jetzt Saisonstart nervt, viele Dinge passen noch überhaupt nicht so zueinander und es gibt so ein paar Fragezeichen. Nach einer Krise hört sich das jetzt aber alles nicht an, was du so erzählst.
Ja, deswegen, weil man erstmal noch sehr viel Vertrauen eben in die generellen Leistungsfähigkeiten aller Beteiligten hat, um es jetzt mal sehr diplomatisch zu formulieren. Ja. Übrigens, das Heimspiel gegen Dortmund ist am Samstagnachmittag, nicht
Freitag. Ach stimmt, aber, jetzt ja, Samstag, genau,
ja, richtig. Genau. Aber ja, weil du eigentlich weißt, was dieser Trainer eigentlich aus der Truppe rausholen kann. Also er ist ja gekommen mit dem fast Klinsmannesken Satz, ich kann die Spieler besser machen. Und das hat er am Anfang gezeigt. Und am Anfang war das ja wirklich eine Befreiung, dass der FC Augsburg mal aus unserer Sicht in Augsburg schön spielt. Ob er aus unserer Sicht auch gleich sexy ist,
weiß ich nicht. Die Messlatte war niedrig, seien wir ehrlich.
Ja, die ist sehr niedrig, das ist richtig. Aber es war tatsächlich erstmal ein sehr schön anzusehender, auch aus Reportersicht, Herbst in der vergangenen Saison. Auch mit einem Trainer, der ja auch eine völlig andere persönliche Note hereingebracht hat als viele seiner Vorgänger, der eben das nicht nur verwaltet und halt nur als Fußballding versteht. Also Jes Torup wohnt in der Innenstadt, gleich am Rathausplatz, will an dieser Stadt und an diesem Leben teilnehmen. Der ist in der Stadt richtig da und angekommen. Der findet, dem gefällt es, glaube ich, auch ganz gut hier. Und auch das lernt man zu schätzen, wenn du Spieler hattest und Trainer vor allem, die in München halt lange Zeit gewohnt haben und auch gar keine Anstalten gemacht haben, da mal rüberzukommen. Und für die das halt erstmal ja ein besserer und sehr wichtiger Job, aber dann doch ein Job war, den man halt macht. Deswegen ist auf persönlicher Ebene sehr viel Positives da. Und deswegen wird dieses Wort von der Krise noch ein bisschen zurückgehalten, aber das könnte sehr schnell zur Stelle sein. Man hat einfach jetzt noch sehr viel Kredit, der aber gerade aufgebraucht wird.
Und gibt es da noch Unterschiede zwischen Fanszene und nicht organisierten Fans in der Wahrnehmung der Situation?
Ja, ich glaube, dass die nicht organisierten Fans halt sehr viel schneller, aber das ist ja, glaube ich, überall so mit Kritik zur Hand sind, gerade auf den einschlägigen sozialen Netzwerken. Ist schwierig. Also es gab jetzt noch keine Pfiffe gegen die Mannschaft, weil die Heimspiele, wie du sagst, ja meistens eher noch ganz gut sind. Wenn diese Leistungen, die sie auswärts zeigen, auch mal zu Hause gezeigt werden, dann wird das, glaube ich, auch anders werden. Die aktive Fanszene ist natürlich, wie die meisten Ultrabewegungen oder wie die meisten organisierten Fanszenen, natürlich deutlich loyaler erstmal. Was aber nicht bedeutet, dass es hier nicht auch umschlagen kann. Du hast eine sehr heterogene Mischung zwischen Erwartungshaltung, dass es mal nach oben gehen kann, als auch den Leuten, die sagen, wo kommen wir her, was sind wir, wo haben wir vor 15 Jahren noch gespielt, guckt euch andere Vereine an, die jetzt alle in der zweiten Liga sind, ist es immer noch sehr stabil, was wir hier machen. Ich glaube halt, die Art und Weise ist immer das Wichtigste. Und wenn du merkst, du kannst auch hier mal 0-2, 0-3 verlieren, und dann glaube ich, dass, wenn die Umstände noch passend sind, dass das honoriert wird, das glaube ich schon immer noch. Aber wenn du halt, wie in dieser Saison auch schon gezeigt hast, Auflösungserscheinungen zu merken sind, dann kann es tatsächlich sehr schnell kippen.
Und wie geht das Umfeld damit um, dass der FCA in manchen Sachen nicht nur jetzt eben Corporate Social Responsibility Dinge tut, sondern ja auch versucht, hip zu sein? Also wenn ich mir zum Beispiel Trikotdesigns angucke, die Art und Weise, wie Dinge verkündet werden, das ist erstmal alles sehr modern, sehr jung, würde ich auch sagen, an der Zielgruppe ausgerichtet. Aber auch da wissen wir ja aus dem Fußball, bleibt der sportliche Erfolg aus, wird dir genau so eine Kampagne um die Ohren gehauen.
Ja, also das Römer-Trikot kommt tatsächlich sehr gut an. Ich kenne viele, die so eins noch haben wollen, die auch die Art und Weise, wie das präsentiert wurde, es gut fanden und gut finden. Paar finden es alle, habe auch schon Stimmen gehört, die das ein bisschen zu schicki wiederfinden. Das ist, sie haben gesagt, das passt doch besser nach München, dieses Gold und Bling-Bling und dieses Bordeaux-Rot, das sind nicht wir. Hat mir jemand gesagt, der für seine Kinder dann den Satz einfach straight weiße Trikots gekauft hat und der auch dem FCA einigermaßen nahe steht. Aber ja, das wird alles noch positiv beschieden. Das ist, glaube ich, so absolut größtenteils. Aber klar, in dem Moment, wo du dich zu sehr auf sowas vielleicht auch kaprizieren lässt, ist die Gefahr groß, dass du dann gesagt bekommst, ja, kümmert euch doch mal bitte um eure Ecken.
Ja, die Ecken. Wir kommen immer wieder drauf zurück. Also das ist so die sportliche Situation, Kader und so weiter. Ich finde, vieles ist auch noch im Wagen, deswegen lohnt es jetzt da gar nicht, jetzt noch tiefer reinzugehen, weil man, glaube ich, dann doch ein bisschen abwarten muss. Ich denke, zur Winterpause sind wir da dann schon ein bisschen schlauer zumindest. Jetzt haben wir aber ja mit dem FCA einen Investorenverein und es war auch gerade Mitgliederversammlung, du hast das vorhin schon angesprochen. Was gibt's denn da so Neues? Wie ist denn das Verhältnis zum Investor gerade?
Das ist tatsächlich nach dem, was wir erfahren und spüren, deutlich besser geworden. Es ist eine Investorengruppe, muss man sagen, in der David Blitzer mit seiner Gruppe, der Bolt Holding Group, die meisten Anteile hat, über 40%. Und danach kommt Klaus Hofmann, der ehemalige Präsident, der noch 30% hat. Das war lange Zeit für den Verein so eine Blackbox, in der man nicht so genau wusste. Also lange Zeit heißt, nachdem Klaus Hofmann raus ist, der ja in Personalunion Präsident und Chef der Investorengruppe war. Seitdem Klaus Hofmann nicht mehr innerhalb des Vereins angesiedelt ist, sondern nur noch Investor ist, war es teilweise schon, sagen wir, nicht ganz klar für den Verein oder den Verantwortlichen herauszufinden, was da passiert gerade. Eine ganz wesentliche Neuerung ist da die Satzung, die sich der Verein gegeben hat und im Zuge derer jetzt auch dem Aufsichtsratsvorsitzenden, dem Präsident Markus Krapf, ein Sitz in der Investorengruppe da gesichert, also im Sitz im Aufsichtsrat dieser Gruppe dann wiederum gesichert worden ist. Und da hat Markus Krapf auch gesagt, das ist ganz wichtig, wir bekommen jetzt Informationen aus erster Hand, wir wissen, was da passiert. Und nach dem, was wir wahrnehmen, hat man sich auch mit den amerikanischen Investor schon auf eine gute Richtlinie verständigt. Mit Klaus Hofmann gibt es weiterhin jetzt keine großen atmosphärischen Berührungen. Da scheint das Kraut irgendwie vielleicht ein bisschen ausgeschöpft zu sein. Ich weiß es nicht. Aber mit dem wesentlich größeren anteiligen US-Investor scheint es ganz gut zu laufen. Und wie gesagt, dieser Sitz in deren Aufsichtsrat ist eine ganz wichtige Geschichte.
Aber weiß man inzwischen, warum der Investor eigentlich rein wollte? Also es ist so ein bisschen kompliziert, weil es war ja, Klaus Hofmann war der Investor und weil er auch im Personalunion Präsident war, hatten wir eine Konstellation, die 50+1 konform war, ganz ähnlich zu Dietrich bei Stuttgart, aber das ist jetzt ein komplett anderes Thema und die haben das auch anders gelöst. Dann haben die Fans, die organisierten Fans irgendwann rausgefunden, Moment mal, hier hat sich was in der GmbH verändert. Und seitdem weiß man, okay, ein Investor ist mit dabei. Aber die Frage war ja damals schon relativ unbeantwortet, wenn ich mich richtig erinnere, warum das eigentlich alles passiert ist. Weiß man, was die Investorengruppe und damit vor allem eben Blitzer als Hauptanteilseigner, was er eigentlich will mit dem FC Augsburg oder vom FC Augsburg?
Ich glaube, der alles entscheidende Satz in der Geschichte ist, dass Blitzer, dass ihm gar nicht bewusst war, in was er da eigentlich einsteigt. Weil der ist gekommen in einer Zeit, in der Klaus Hofmann, wie du sagtest, Vorstandsvorsitzender des FC Augsburg war, plus Chef der Investorengruppe. Und in der Klaus Hofmann oder der jeweilige Präsident, der diese Rolle innehatte, war bei Walter Seinsch war es ja genauso, im Grunde schalten und walten konnte, wie er größtenteils möchte. Und das ist so, wie sich ein US-amerikanischer Investor wahrscheinlich den Einstieg in so einen Club vorstellt. Und die haben erst im Zuge des letzten Jahres eigentlich dann so richtig mal kennengelernt, was 50+1 eigentlich bedeutet. Und
wenn sie eine Selbsthilfegruppe mit Hassan Ismail gründen, das ging dem
zum
ganz
Beispiel,
ähnlich
genau, vorbei. Ja, er muss natürlich sehen, Bolt ist ja, du weißt es selber, nicht nur im Fußball aktiv, da haben sie auch mehrere Clubs, sondern ist ja auch im Baseball und im Eishockey in Nordamerika im Einsatz. Und das war jetzt nicht die absolute Herzensgeschichte und die auf Priorität Nummer eins war für David Blitzer, sich da mal zu informieren. Dieser Informationstransfer, der hat stattgefunden. Und ist jetzt für den FC Augsburg, nachdem wir sehen, so zustande gegangen, dass auch tatsächlich ein Entgegenkommen von der US-Gruppe zu spüren ist, Stichwort Platz in deren Aufsichtsrat, und dass man sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr vertraut. Aber ich glaube, was immer er vorhatte, musste er sehr schnell beerdigen, als ihm klar war, dass Klaus Hofmann jetzt nicht mehr der Alleinschalter und Walter ist und erst recht nicht.
Ey, so viel Geld musst du haben, dass du einfach aus Versehen dir einen 50+1 Club dich da reinkaufst. Und du es erst danach merkst, so, ach so, Moment, ich darf hier gar nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber die Welt
ist super. Gefällt das.
Ja, yeah. Kann man mal Crazy Rich von Julia Friedrichs zu lesen, wenn man das aushält. Ich habe bisher nur einen Podcast drüber gehört und weiß noch nicht, ob ich mir das zu Gemüte führen kann, ohne dass ich Probleme mit meiner Galle bekomme. Aber wie ist denn das jetzt dann hinsichtlich Finanzmitteln und so weiter und so fort? Weil wir wissen ja, der FCA ist ein gesund aufgestellter Verein, hohe Eigenkapitalquote, gutes Rohergebnis. Aber auch hier, um den nächsten Sprung zu machen, muss man etwas wagen. Stichwort eben zweimal in Jahren Verluste gemacht für Transferausgaben. Plus, wenn ich mir den Personalaufwand angucke, da hat man bei den letzten gemeldeten Zahlen, das ist dann noch 23, 24 müsste das sein, ist man auf Rang 17 im Profifußball. Schalke und so weiter liegen da noch davor, da wissen wir, dass die in der zweiten Liga spielen, aber sprich schon ein unteres Drittel noch der Erstligatabelle auf jeden Fall. Kann man da mit Hilfe des Investors rauskommen? Wird es da Finanzflüsse geben? Was wisst ihr denn darüber?
Also der springende Punkt ist, dass der Investor, also wenn wir jetzt von David Blitzer sprechen, bislang noch nichts dazu geschossen hat. Das ist so. Also weil im Endeffekt der, wie gesagt, reingekommen ist, dann wenig später eine veränderte Situation stattfand und der FC Augsburg sich tatsächlich selbst trägt. Also auch diese Verluste, von denen wir gesprochen haben, 16 Millionen in den letzten beiden Jahren, die gingen vom eigenen Festgeldkonto weg. Da hat kein Sugar Daddy, wie es in anderen Standorten der Fall ist, was ausgeglichen. Und erst recht nicht in diesem Maße, wie es in anderen Standorten der Fall ist, sondern das war etwas, was vom Festgeldkonto des FC Augsburg weggegangen ist. Ich glaube, dass das wiederum einzahlt auf eine, oder ich bin mir relativ sicher eigentlich, dass das einzahlt auf eine Vertrauensbasis, die dann stattfindet oder die sich dann einstellen wird mit den Investoren, wo man dann idealerweise schon mal in absehbarer, hoffentlich mittelfristiger Zukunft auch mal drüber reden könnte, wie ist es? Den einen Stürmer, der muss jetzt nicht gerade Ricardo Pepi heißen, aber den würde man gerne noch haben. Das wäre vielleicht so eine Idealkonstellation. Aber Stand jetzt ist es so, dass von Seiten der US-Investoren, was wir wahrnehmen, vor allem beobachtet wird, nichts dazugeschossen wird. Und wenn du dann das Vertrauen hast, die machen das sinngemäß schon richtig da und auf diesem Weg scheint man zu sein, dann könnte ich mir vorstellen, dass das in absehbarer Zeit vielleicht mal der Fall ist. Aber Stand jetzt ist da kein Geldfluss stattgefunden.
Und werden da Investitionserlöse in die andere Richtung mal fließen? Weil das ist natürlich das, was der Investor möchte. Vielleicht ist ja deswegen auch ein Verlust gar nicht so schlimm, weil dann kommst du gar nicht in die Diskussion rein, ob die was rausziehen aus dem SC Augsburg. Oder falsch formuliert, ob etwas abschöpfen vom Gewinn, den man erwirtschaftet hat.
Mhm. Ja, war in den letzten beiden Jahren, wie du sagst, ja auch kein Thema, weil man nur Verluste gefahren hat. War bislang noch nicht angedacht. Das wäre tatsächlich auch etwas, was man dann der Fanbase erklären müsste. Und dann ist die Frage, wie gut dann dieses Konstrukt wiederum wird. Also Klaus Hofmann ist jetzt auch nicht weg zum Beispiel. Ja, der wohnt ja weiterhin noch in München und Buchloe. Und ich weiß nicht, seine Familie kommt ja zum Beispiel aus der Region, ob er das jetzt unbedingt möchte, dass er dann als einer derjenigen gilt, die den FC Augsburg schröpfen, würde ich jetzt immer mal bezweifeln, dass er sich das anheftet. Vor allem, er braucht es ja, auch das gehört zur Wahrheit, ja nicht unbedingt. Klar, die wenigsten Investoren brauchen das Geld tatsächlich, wenn man nach Manchester guckt zum Beispiel. Ja, ich würde, also das ist generell, ohne mich jetzt dann im Detail so auszukennen, wie leicht es dann ist, aber klar ist das ein Ansatz, den jeder Investor fährt, dass er natürlich was für sein Geld zurückbekommt. Aber in dem Sinne hier, es gab bislang keinen Schuldenschnitt. Mhm. Insofern wäre es einer etwaigen Öffentlichkeit auch nur sehr, sehr schwierig beizubringen, wenn es jetzt eine Verlustabschöpfung gibt. Eine Gewinnabschöpfung.
Entschuldigung. In den letzten Jahren war der andere Gesellschafter entfallende Gewinnverlust, der war immer marginal. 8.000 Euro mal hier, 23.000 Euro, die nachgezahlt werden mussten da, 14, die gezahlt wurden da. Also das ist quasi, da weiß ich gar nicht genau, wahrscheinlich ist es dann Stadionbetriebs GmbH oder irgendwie sowas, wo man da dann nochmal so Sachen verbucht. Da habe ich mich jetzt gar nicht genauer reingefuchst beim FC Augsburg. Aber ich finde, die Frage ist, glaube ich, für jetzt nicht relevant, weil jetzt es noch gar nicht so viele Möglichkeiten gibt, auch Einfluss zu nehmen, und weil sich das jetzt alles erst zurechtruckeln muss, dann eben auch mit dem Sitz im Aufsichtsrat und so weiter. Es bedeutet ja nicht nur, dass eben Krapf dann mitbekommt, was dort gesprochen wird, sondern dass die auch mitbekommen, wie er spricht und wie er das eben darstellt. Also ich glaube, das ist auch ein gegenseitiges, nochmal intensiveres Kennenlernen auf der Arbeitsebene. Mhm. Aber insgesamt ist eben schon interessant die Frage, also Investoren, die kaufen sich nichts, ohne damit eine Rendite zu erwarten, und da gibt es halt im Fußball zwei Möglichkeiten, und das eine ist eben, dass du Geld rausziehst, wenn mehr Geld da ist, wo kann mehr Geld reinkommen, vor allem TV-Geldvertrag und so weiter und so fort, da kannst du einfach drauf pokern, kannst sagen, wir wetten einfach darauf, dass es steigt, dass wir dann Geld rausziehen können. Alle, die das aber bisher gemacht haben, und das sind vor allem gerade auch US-Investoren, die haben sich nicht genau genug angeguckt, dass die Ausgaben bisher im Fußball immer exakt mitgestiegen mit den Einnahmen sind und oft sogar noch mehr. Das heißt, du konntest eigentlich nie mehr rausziehen. Das war zumindest in der Vergangenheit immer so, in den letzten 20, 30 Jahren. Im Grunde seit Anfang der 90er kann man das so sehen. Und die zweite Variante ist, du kaufst dich wo ein, in einem interessanten Markt, in einem interessanten Marktumfeld, machst da vielleicht auch ein bisschen so kleinere Deals, da kann man ja auch noch so Synergieeffekte rausziehen, die sich auch finanziell irgendwie indirekt lohnen können, aber die Haupteinnahmequelle ist dann ein späterer Exit. Also ich kaufe mir jetzt x Anteile an einer Fußball-KGAA oder wie auch immer es genau gemacht ist, und in 10 Jahren verkaufe ich einen Teil dieser Anteile oder alle Anteile, und weil eben insgesamt der Fußball gewachsen ist als Industrie, hole ich dadurch dann mein Geld rein. Und es wäre natürlich schon interessant zu wissen, was da eigentlich so die Perspektive ist, in denen eben die Investoren denken. Hast du da ein Gefühl für?
Ganz schwierig zu beurteilen. Also ich glaube, so wie ich das sehe, das ist ja so ein Cluster-Investment, was Blitzer mit Bolt macht, dass er hier und da mal was probiert. Und ich glaube, das sind einfach steigende und fallende Aktien, als die der das sieht. Also ist die Einflussnahme von ihm ist bislang auch sehr zurückhaltend gewesen. Klar gab es da vielleicht irgendwo so eine Vermittlung beim PP-Transfer. Über Klaus Hofmann wurde der ja offenbar auch massiv vorangetrieben, wenn man sich jetzt da mittlerweile umhört. Aber im Grunde hat er, glaube ich, gar keine so großen Aktien. Also Aktien emotionalerweise in den FC Augsburg. Ich glaube, der hat gekauft und wie Klaus Dostojanik gesagt hat, erstmal liegen lassen. Ne? Vielleicht hat er den gelesen. Ja, und dann wird geguckt. Aber ich könnte es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, auch bestenfalls erschließen, weil der auch für uns eine völlige Blackbox ist. Also die Anfragen, die wir bislang gestellt haben an die Bolt GmbH ist es nicht, die Bolt-Brüder und Sohne an die Bolt-Unternehmensgruppe, ja, die blieben auch unbeantwortet. Also die haben auch gar kein wahnsinnig großes Interesse, da irgendwas aufzudecken, wie sie das machen oder irgendwas zu kommunizieren. von meinem Dafürhalten ist es eine, ja, wie gesagt, es ist eine Aktie, die man gekauft hat und sie ein paar Jahre später anschaut, was ist die jetzt wert, würde jetzt mal mutmaßen.
Ja, ja, interessant. Gibt es ja im Fußball mehrfach. Sehr spannend dann zu beobachten, wie sich die Vertreter des Vereins, den es ja auch immer noch gibt, dann verhalten in allen Fragen, die über Bande wiederum den Investor betreffen. Also stimmt man für einen Investoreneinstieg zum Beispiel bei der DFL oder ist man dagegen? Wie positioniert man sich hinsichtlich 50+1? Weil nach vorne hin wollen es natürlich alle einhalten, aber im Hinterzimmer steht dann vielleicht jemand und sagt, ey, für uns wäre das voll gut, wenn 50+1 mal wegfällt. Kannst du mal bitte anders stimmen? So. Und dann haben wir die Martin-Kind-Situation, nur der hat das im Selbstgespräch mit sich selber klären müssen. Also er stand quasi selbst hinter sich, wie der Astronaut in dem Meme, aber das ist was anderes. Ja, finde ich.
Das FC Augsburg hat sich damals enthalten beim DFL-Investoreneinstieg, ja.
Genau.
Was dafür spricht, dass Bolt jetzt zumindest nicht den, also wenn du Bolt fragst, natürlich haben die ein Granateninteresse daran, 50+1 abzuschaffen, weil sie ja gar nicht wussten, dass es das gibt. und natürlich, also von daher, wenn es diese Einflussnahme gäbe, dann hätte der FC Augsburg anders gestimmt.
Ja, wahrscheinlich. Und andererseits, hätten sie das alles ordentlich gemacht, dann hätte es in allen Vereinen nochmal eine Abstimmung geben können, dann hättest du die Mitgliederversammlung vielleicht davon überzeugen können, wie gut ein Investor ist, aber sie wollten es ja so durchprügeln, selbst schuld. Aber gut, das habe ich ja wirklich in 3 Tribünengesprächen, glaube ich, schon rausgearbeitet. Könnt ihr alles nochmal hören, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wenn ich jetzt aber versuche, dann so ein Fazit zu ziehen von unserem Gespräch, Florian, dann sehe ich, also es ist auf zum einen wieder spannender geworden, FCA-Reporter zu sein. Also du machst ja auch noch viele andere Sachen, aber der FCA ist immer ein Kern deines Schaffens. Es ist auch vielseitiger geworden, weil man auf einmal in irgendwelche Bolt Limiteds ist es wahrscheinlich oder eine LLC oder irgendwie so Anfragen schicken muss. man muss jetzt Fabrizio Romano folgen. Man ist jetzt nicht mehr sicher davor, dass der FCA da nie stattfinden wird. Seit Ricardo Pepi wissen wir, nee, das kann jetzt eben passieren. Und wenn es wieder passiert, dann hat man sehr wahrscheinlich ein Problem, wenn der ähnlich gut einschlägt wie Pepi. Und aus sportlicher Hinsicht hat sich eigentlich noch gar nicht so viel getan, obwohl sich so viel verändert hat. Es hat sich ganz, ganz viel Umbruch, aber von den Ergebnissen her ist es der FCA, wie wir ihn kennen, irgendwo unteres Tabellendrittel. Aktuell muss man sehr an der Kante zur Abstiegszone gucken, aber vielleicht ist man bis Mitte, da hat man da dann auch schon ein paar Plätze wieder hochgewandert. Also sehr viel im Wandel, auch für dich gerade.
Ja gut, das macht es ja auch spannend. Und ich sage ja auch, das ist ja, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, den ich vorher erzählt habe, jetzt, wenn man das vergleichst mit der Phase, in der wir alle halt so, so eine Situation verfanden, in der du halt wieder irgendwie mal 14. wirst und dann holst dir da mal irgendwie noch so einen Innenverteidiger, der vielleicht nochmal irgendwie ein Gegentor weniger garantiert oder so. Und irgendwann denkst du dir im Gegenzug da, okay, das ist jetzt nicht mehr so spannend und irgendwo auserzählt, dann würde ich tatsächlich lieber diese Situation wählen, in der sich einfach so viel tut, in der du einen Verein siehst, der erkennbar seinen Platz nicht nur innerhalb der Liga beansprucht, und das soll jetzt nicht immer nur Platz 14 sein, sondern eben, wie Michael Stöll gesagt hat, gerne auch mal Top 10, das finde ich erstmal gut, der zugleich aber auch in dieser Stadt versucht, seine Hausaufgaben besser und deutlicher zu machen, als es in der Vergangenheit der Fall war. Also ich finde, das sind sehr viele Dinge passiert, von denen man erstmal den Eindruck hat, das ist eine gute Sache und ein guter Weg, der jetzt gerade stattfindet. Denn oft war es halt, wie gesagt, verwalten und gucken, dass man halt irgendwie über die Runden kommt, die Saison zu Ende spielt mit teilweise Fußball, den man nicht mal in Augsburg toll findet. Ja? Mhm. Und da entscheide ich mich lieber für diese Variante. Ja.
Könnte man dann als Fazit ziehen, der FC Augsburg aufgestiegen ist man schon vor 11 Jahren, war es jetzt, ist es jetzt, glaube ich, hier?
Ja, länger, 13.
13 Jahren, ja, Wahnsinn, wie alt ich schon bin. Also aufgestiegen ist man vor 13 Jahren. Strategisch in der ersten Liga positioniert man sich aber eigentlich vielleicht erst jetzt oder seit den letzten 2-3 Jahren?
Mhm. Ja, würde ich so unterschreiben, ja.
Interessante Konstellation. Flo, das hat große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank dir, Florian Eisele von der Viererkette und der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder über den Weg laufen. Passiert ja netterweise hin und wieder. Danke dir.
In unserer Vorstadt, in der du wohnst.
Ja, in der Vorstadt. Hey, wir sind auch schon in Nürnberg. In Nürnberg sind wir allein durchs leere Infield im Stadion gelaufen. Ach, wie konntest Gott. Du diese magische Nacht vergessen?
Oh, ja, die war sehr magisch, das stimmt, ja.
Vor allem, da hätten wir ganz bestimmt nicht sein dürfen, wo wir da waren.
Ja, Ja, das stimmt. Das war wild. Wir sind auf der Laufbahn gelaufen nach dem Länderspiel gegen Deutschland
die Ukraine.
Gegen die Ukraine. Ein sensationelles 0:0, glaube ich, gell?
Aber wirklich, mehr Rebell war ich aber selten, wie in diesem Moment auf der Laufbahn, wo uns dann irgendwie klar wurde, okay, hier kommen wir jetzt nur noch über den Innenraum raus. Naja, wir haben es alles hingekriegt. Also danke dir, lieber Flo, und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk, hier hängt kein Investor mit drin oder beziehungsweise doch ganz, ganz viele Investoren, und zwar ihr da draußen. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei, weil ihr uns unterstützt mit Beträgen in der Höhe, die zu euch passt. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Enziana, bei Karl, bei Moritz, bei Paulinho, bei Christian aus Osnabrück, hey, und bei Netfuller. Wie nett, dass ich ihn in einer FC Augsburg Folge hier erwähne. Also herzlichen Dank an euch alle. rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und ihr könnt auch sehr gerne mal nach Rasenfunk in eurer Podcast-App suchen, denn wir machen sehr viele Sendungen. Unter anderem ist auch was zur zweiten Liga der Männer erschienen. Da haben wir über Magdeburg und Preußen Münster gesprochen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.